Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist der Wochenspruch über dieser neuen Woche. Und heute haben wir den Sonntag Jubilate, jubiliert, jaucht unserem Gott. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und wir freuen uns von Herzen, dass Ehepaar Stäbler in unserer Mitte ist. Stäbler sind vielen von uns sehr gut bekannt. Manchen vom CVJM, manchen von Christen in der Wirtschaft und vielleicht auch manchen von Ihnen von missionarisch unterwegs. Ganz verschiedene Projekte, die Stäblers miteinander getrieben haben. Ja, jetzt freuen wir uns, dass ihr hier seid, Hans-Martin, und dass du uns den Gottesdienst hältst. Ja, ich habe Herrn Stäbler gebeten, uns ein bisschen zu erzählen. Ehepaar Stäbler ist sozusagen frisch importiert aus Afrika. Wir haben auch einen Gast aus Namibia in unserer Mitte, das freut uns natürlich sehr. Den Stäblers waren ja Jetzt auch in Namibia und in Südafrika.
Und ich in Swakopmund, ja.
Und ich habe gedacht, ich frage einmal, was hat euch an der Jesusgemeinde am meisten beeindruckt bei dem, was eure ganz frischen Eindrücke sind? Ja.
Also zuerst ein herzliches Grüß Gott an diesem Sonntag. Besonders grüße ich natürlich auch alle Mütter an diesem Muttertag und alle, die sich in der Jugendarbeit engagieren, viele, die einfach ein Herz haben, auch für Kinder und junge Leute. Da schlägt mein Herz nach wie vor. Ich habe bis zu meinem 60. Lebensjahr Jugendarbeit verantwortet. Und wir haben auch zwei Familien ausgesandt gehabt nach Namibia, nach Windhoek. 6 Jahre lang unsere eigenen Kinder oder einer meiner Schwiegersöhne hat dort Jugendarbeit gemacht und nach Swakopmund auch ein Ehepaar, eine Familie, die in das Wissenszeit wieder zurück sind. Ja, wir hatten eine wunderbare Zeit. Wir waren jetzt 3,5 Wochen im Süden Afrikas. Zuerst waren wir über 2 Wochen in Südafrika mit 25 Gästen. Und wir haben uns auf den Spuren der Missionare, weil man versteht dieses ganze Gebiet eigentlich nur, wenn man auch einen Blick hat für die Mission, die dort geschehen ist. Und ich könnte natürlich jetzt lange erzählen, auch von David Livingstone oder von anderen Missionaren, die auch Geschichte geschrieben haben. Und die Auswirkungen sieht man bis heute, wenn man an die rheinische Mission denkt oder an die finnische Mission oder so weiter. Und wir waren über die Ostertage mit den Gästen dort und haben Ostern erlebt in Südafrika. Das war das Erste und das ist schon was Besonderes, wenn man dann Christen begegnet. In Kapstadt waren wir an verschiedenen Projekten und bis nach in Krüger Nationalpark, da hat es zwar geregnet, das war der einzige Tag, wo es das Wetter nicht so toll war, aber dann waren wir in Pretoria in der Stadtmission. Es gibt im Süden Afrikas 2 christliche Bewegungen, wo in Deutsch Gottesdienste noch gefeiert werden. Zum einen in der deutschen evangelisch-lutherischen Kirche, sowohl in Südafrika wie auch in Namibia. Und dann ist vor Jahren, und das haben wir nun ganz intensiv miterlebt, sind die Stadtmissionen entstanden, sowohl in Südafrika wie auch in Windhoek und Swakopmund. Ich war in all den Gemeinden schon und durfte dort auch Gottesdienste halten, auch jetzt letzte Woche vor 2 Wochen in Swakopmund. In Windhoek, in der Stadtmission. Und wenn man erlebt, was Ostern bewirkt hat und Pfingsten bewirkt hat, weltweit und bis an den letzten Winkel auch in Afrika, gibt es viele Christen, die Jesus lieben, wie wir auch, und die auf ihn bauen, ihn anbeten und ehren. Und wenn man damit hineingenommen wird in die weltweite Gemeinde, das ermutigt enorm. Und wir haben Ostern in diesem südafrikanischen Land gefeiert, Karfreitag, Abendmahl. Und zwischen den Tieren, wir waren auf einer Farm von den Straußen, ja genau. Da wurden wir bestens informiert über alles, was mit Straußen geschieht. Und dann begegnet man der Schöpfung, der Natur, wie auch an diesem Tag heute, und erlebt dann, wie Menschen dort wirklich ihr Leben auf Jesus bauen. Wir haben dann den Martin Frische getroffen. Martin Frische, manche kennen den Namen vielleicht. Martin Frische, sein Vater war auch Dozent, ich glaube sogar Leiter von Geschona. Und hat sein Leben in Afrika verschenkt, war zuerst viele Jahre verantwortlich für die Radioarbeit des Transworld Radio, des Evangeliumsrundfunks in Afrika. Da habe ich ihn auch schon vor vielen Jahren kennengelernt. Und zuletzt war er jetzt in den Stadtmissionen und war Bischof für die Stadtmissionen. Und den haben wir getroffen und er hat uns sehr viel erzählt, wie Missionsgeschichte gerade im Süden Afrikas auch nochmal geschehen ist. Also wir sind wirklich erfüllt von dem, was wir erlebt haben. Wir waren dann in Namibia, nur meine Frau und ich. Wir haben da viele Freunde und haben wirklich tolle Begegnungen erlebt und sind sehr erfüllt zurückgekommen und mit neuer Freude auch das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Schön.
Vielen Dank.
Bitte.
Und was für ein wunderbarer Gedanke, hineingenommen in die weltweite Gemeinde Jesu, in die irdische und in die himmlische. Das sind doch Perspektiven. Ja, Dankeschön.
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, die jetzt auch in den Zimmern, wenn ich richtig informiert bin, wieder zuhören. Das ist ja super einfach, wenn man direkt vom Frühstück kommt, wie die meisten hier, einen Kaffee noch getrunken hat, topfit ist, einen wunderschönen Tag erlebt. Wir hatten eine herrliche Fahrt hierher bei diesem Sonnenschein. Das ist schon ein echtes Geschenk. So kann man wunderbar in den Sonntag starten. Ich grüße alle ganz herzlich mit dem biblischen und hebräischen Friedensgruß. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Jesus sagt Shalom. Er ist mitten unter uns. Ich habe mir vorher beim Kaffee, ich durfte noch eine Tasse Kaffee trinken, das war super. Und da lag vor mir ein Bibelwort. Ihr habt das hoffentlich auch mitgenommen. Jeder hat es, glaube ich, gekriegt. Gell? Ein wunderschönes Bibelwort. Also an dem kann ich jetzt nicht vorbeigehen. Da steht aus 1. Mose 26 dieser wunderbare Satz: Gott spricht, ich bin mit dir und will dich segnen. Was will man mehr? Also an solch einem Sonntag. Hat noch mal irgendjemand so einen schönen Satz? Sagt ihn doch mal laut.
Unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht.
Wunderbar. Und wenn man dann aus Namibia kommt, wo die Sonne richtig runterbrennt, dann versteht man das noch besser, was mit dem Schatten der Flügel und die Fürsorge Gottes bedeutet. Wer hat noch so ein Bibelwort gekriegt heute Morgen? Ja, das ist ein ganz großes Wort, wunderbar. Und es ist sogar laminiert, dass man das lang aufbehalten kann. Da ist nochmal. Ja, das ist auch eine große Zusage, ja. Wer hat noch ein Bibelwort?
Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern.
Ja. Stillen und frischen Wassern, ja, genau. Wer hat noch so ein Bibelwort? Das wäre schade, wenn es untergeht.
Bleibet in meiner Liebe.
Ja. Ja, durch Liebe verbindet sich vieles in unserer Welt, wirklich.
Ich habe euch erlebt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt.
Wunderbar, das ist eine Verheißung fürs Leben. Klasse. Also das war jetzt die Schriftlesung sozusagen. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, der mich sehr berührt hat. Ihr werdet gleich merken, dass das auch schon im ersten Lied oder im zweiten Lied jetzt aufgegriffen wurde. Und nachher singen wir nochmal ein Lied, das man das Geschichte geschrieben hat in Deutschland, aber das man heute weniger singt, aber ich lade nachher dann dazu ein. Ich bin ein Fan der ersten Gemeinde in Jerusalem. Nun liebe ich ja Jerusalem sowieso und bin sehr traurig über das, was heute in Jerusalem geschieht und dass heute die Raketen bis in die Stadt Jerusalem oder in die Nähe des Zentrums in Israel treffen. Und unsere Freunde, wir sind ständig im Kontakt mit ihnen, unsere Freunde sagen, wir müssen wieder regelmäßig in den Bunker gehen und die Nächte in den Bunkern zubringen. Nicht alle natürlich, aber es ist einfach ein Gefahrenmoment, eine Sorge, die Eltern für ihre Kinder in besonderer Weise trifft. Oder sie leiden natürlich auch darunter, dass viele, die gerne nach Israel mal reisen würden, wieder um die Stätten auch von Jesus noch mal ganz leibhaftig zu besuchen. Das geht uns auch so. Wir haben wieder eine Reise über Pfingsten verschoben auf nächstes Jahr mit großer Hoffnung, dass wirklich Frieden und Shalom einkehrt. Und vergesst nicht und gebt nicht auf für dieses Volk. Jesus hat dazu gehört, zu beten und zu bitten, dass wirklich Gott auch sein Volk bewahrt. Aber ich bin ein Fan der ersten Gemeinde. Es wird ja berichtet, dann nach Pfingsten, dass sie einmütig waren im Gebet. Also Gebet war ganz stark in der Mitte. Dass sie Abendmahl miteinander gefeiert haben, regelmäßig. An jedem Sonntagmorgen in der Regel, weil die haben ja damals den Schabbat gefeiert am Samstag und am Sonntag war faktisch der erste Arbeitstag wieder. Und vor Sonnenaufgang am Sonntagmorgen trafen sich viele der ersten Gemeinde, um miteinander das Abendmahl zu feiern und sich zu erzählen, was Jesus in ihrem Leben tut. Sie hatten alles gemeinsam, sie wollten sozusagen ja alles teilen. Das hat was mit dieser Liebe zu tun, von der wir gerade schon gehört haben. Das hat zwar, wenn es ums Geld ging, nicht so richtig hingehauen, wie manche solche Projekte. Ich selber komme mit meiner Familiengeschichte aus Wilhelmsdorf. Als Wilhelmsdorf gegründet wurden, hatten sie auch diesen Wunsch, alles gemeinsam zu haben. Und nach ein paar Jahren waren sie pleite. Und dann mussten überall im Land, in Württemberg, Gemeinschaftskreise vor allen Dingen ihnen helfen, dass sie über die Runden kamen, als sie diese Brüdergemeinde Wilhelmsdorf gegründet haben. So war es ja bei der ersten Christenheit auch. Paulus hat dann später große Aufrufe gemacht in der ersten Christenheit für die Gemeinde in Jerusalem. Und dann steht dort auch, sie waren sehr angesehen im Volk. Das hat mich sehr angesprochen. Die Christen damals in der ganz ersten Zeit, das hat sich dann leider verändert, in der ganz ersten Zeit waren wirklich, sie hatten einen guten Ruf sozusagen in der Gesellschaft. Das ist ja auch mein Wunsch immer gewesen und ist bis heute, dass wir wirklich Salz und Licht in unserer Welt, in unserer Gesellschaft sind. Die erste Gemeinde in Jerusalem hat so viele Wunder erlebt. Nach Ostern, sie haben es gar nicht erfassen können. Nach Himmelfahrt und dann vor allen Dingen nach Pfingsten. Wir begegnen heute Morgen der Wirklichkeit des Lebens in einem Bibeltext, der mitten in unsere Zeit hineinpasst. In unserer Welt gibt es, und das habe ich jetzt vorher nicht groß erzählt, aber wenn man nach Afrika kommt, erlebt man das genauso wie in unseren Großstädten ja auch. dass viele Menschen in Leitsituationen sind, oft nicht wissen, wie sie den Tag überleben können, viel Krankheit und Not. Und die Gemeindeleiter, das waren damals vor allen Dingen Petrus und Johannes, Jakobus hat auch dazu gehört in Jerusalem, aber die zwei, Petrus und Johannes, sind auf dem Weg zum Tempel hinauf. Die erste Christenheit hat sich im Tempel getroffen. Es wird sogar sehr genau beschrieben, wie sie in den Hallen Salomos sich trafen. Das war so ein bisschen am Rand ein Gebiet. Und das hat was mit dem Schatten zu tun. Also das waren die Hallen, die überdacht waren, sodass sie es auch in der Hitze des Sommers aushalten konnten. Das hat schon ganz praktische Gründe gehabt. Und dort haben sie sich in den ersten Jahren nach Ostern sehr oder nach Pfingsten regelmäßig getroffen. Und Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Tempel hinauf. Der Tempel war der höchste Platz. Und kommen am schönen Tempeltor vorbei. Ich habe hier ein kleines Büchchen, wenn das nachher jemand gerne mal anguckt. Da sieht man dieses schöne Tor, so wird es genannt, direkt zum Allerheiligsten. An dieser Stelle ereignet sich nun unsere Geschichte heute Morgen in diesem Gottesdienst. Ein 40-jähriger Mann, etwa 40, der von Geburt an gelähmt auf dem Boden sitzt und bettelt, ist draußen vor der schönen Tür. Was für ein Kontrast, den wir aber kennen. Hier ein Bettler, ein Häufchen Elend und daneben das schöne goldene Tor vor dem Allerheiligsten, ganz kunstvoll gestaltet. Die Frage heißt ja, wo zeigt sich nun die Macht Gottes? Wo ist die Auferstehungskraft dieses Jesus von Nazareth? Diese Situation kennen wir und sie bringt uns immer wieder auch in Spannungen. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich habe das jetzt auch, ich will es an dem Beispiel jetzt eben sagen, in Windhoek erlebt. Da steht in der Mitte nach wie vor dieses Wahrzeichen der Missionsgeschichte, die Christuskirche, wo ich viele Gottesdienste schon feiern durfte. Und dort gibt es auch einen Eingangsbereich und an dem Eingangsbereich sind jeden Tag arme Menschen, Bettler, die dort sind oder die was verkaufen. Ich setze mich manchmal zu ihnen und rede mit ihnen. Und so habe ich es jetzt auch gemacht. Echte Hilfe für die Ärmsten. Wie geschieht das in unseren Einkaufsstraßen der großen Städte, auf den Bahnhöfen? Überall Obdachlose und Bettler. Interessant war, ich bin regelmäßig dreimal im Jahr in München in der Bischofskirche, der Matthäuskirche und halte da den Gottesdienst mit, die Predigt, schon seit über 30 Jahren. Und vor einiger Zeit war ich dort und da sind immer außen Obdachlose und Bettler. Und als ich dann zur Kirche hinausging, kam einer auf mich zu und sagt, Hans-Martin, ich kenne dich noch von der Jugendarbeit. Von den Stadtstreichern sozusagen. Das war schon eine hochinteressante Begegnung. Dann habe ich gesagt, warst du im Gottesdienst? Ja, ich war im Gottesdienst. Wenn du kommst, bin ich immer da, weil du verkündigst immer noch denselben Jesus wie damals, als ich 18 war. Und dann sage ich, was ist denn passiert, dass du jetzt da mit dem Fahrrad in ganz Deutschland rumfährst und immer wieder in München Halt machst? Erzählt er mir seine Geschichte und ich war dann auch sehr berührt. Da gibt es natürlich viele Brüche im Leben. Beziehungen gehen auseinander. Scheitern im Beruf. Das sind ja oft ganz konkrete Punkte, die Menschen so auf die Straße treiben. Und er hat Jesus nicht ganz vergessen. Das war hochinteressant. So erleben wir das weltweit. An religiösen Orten sammeln sich solche Menschen. Sogar an der Westmauer in Jerusalem begegnen wir heute, das war viele Jahre nicht so, Bettler, die Hilfe suchen. Und so ist es damals in diesem, an diesem Tor im Vorhof des herrlichen Tempels ein großer Kontrast, und den muss man sich ein bisschen vorstellen, hier das Licht und Glanz des Allerheiligsten und daneben die erdrückende Dunkelheit und Lebensnot. Aus Scham sehen wir manchmal weg. Geht mir auch so. Es überfällt einen manchmal so richtig und man kann nicht mit jedem so im Persönlichen reden und helfen. Ich bewundere alle, die ein hohes Engagement für die Armen in unserer Gesellschaft haben. Meine Mutter, ich komme aus einem Predigerhaus, mein Vater war auch Krishona-Bruder, und meine Mutter hatte ein großes Gemeinschaftshaus in Reutlingen, mitzuleiten, zu ordnen. Und da geschah in Reutlingen, das, ich habe das lange nicht begriffen, dass wir, wenn wir von der Schule heimkamen, meistens an unserem Mittagstisch ein paar dieser Tibbelbrüder sozusagen hatten. Das hat uns als Kinder manchmal ein bisschen genervt. Meine Mutter hat dann auch manchmal am Nebenraum und so die Leute versorgt. Die haben von ihr nie ein Geld gekriegt, aber immer was zum Futtern. Und das hat sich rumgesprochen. Am Bahnhof haben die das einander schon erzählt. Und die haben am Eingangstor bei uns ein Kreuz hingemacht. Das habe ich später erst gesehen. Da wussten die, hier gibt es was zum Futtern. Heute erleben wir, wie Jesus ein deutliches Zeichen setzt, ein Wunder der himmlischen Welt durch Petrus und Johannes. Die Kraft Gottes soll uns berühren. Das Heil Gottes soll unser Leben verändern, bewegen, sodass unsere Gesellschaft etwas spürt von dem, wer Jesus ist. Ich lese euch diese Geschichte, ihr kennt sie vielleicht, sie ist nicht regelmäßig irgendwo in den Gottesdiensten dran, aber ist eine spannende Geschichte. Ich lese aus Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Nun steht es hier ausdrücklich um die neunte Stunde. Wo steht es noch? Bei der Kreuzigung, ja. Jesus schrie um die neunte Stunde, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er verschied. Es ist die Sterbestunde Jesu. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Sie gehen zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor dem Tor des Tempels ab. Das da heißt das schöne Tor. Damit er um Almosen bettelte, bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hinaufeilten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn ganz direkt an. Das wird im Griechischen hier sehr intensiv gezeigt. Er sah ihn wirklich an und sprach, sieh du uns an. Und er sah sie auch an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold haben wir nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang herum wie ein kleines Kind und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er der war, der am schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte, und verwunderten sich voller Entsetzen über das, was ihm widerfahren war. Herr, du kannst Wunder tun, auch heute, und darum bitten wir dich. Halte deine Hand über unser Leben. Du weißt, wo wir wieder neu aufgerichtet werden müssen. Amen. Diese Wundergeschichte ist keine alte Story, sondern sie will uns heute in Bewegung bringen. Ich habe drei Gedanken dazu. Sie will uns in Bewegung bringen zum Beten und Lieben. Sie will uns in Bewegung bringen mit der herrlichen Wunderkraft des Heiligen Geistes. Und sie will uns in Bewegung bringen, den wunderbaren Jesus-Namen zu bekennen und zu loben. Drei Bitten mit der ersten Christengemeinde. Erstens, Herr, bring uns in Bewegung. Man kann das fast wörtlich aus dieser Geschichte herausnehmen. Mach uns Beine, stabilisiere uns, mach uns Beine zum Beten. Jesus sagt, als er den Tempel sah, mit dem ganzen Trubel, der dort geschah, die großen Feste und auch das Marketing, das da gemacht wurde, sagt er, mein Haus, der Tempel, soll ein Bethaus sein für alle Völker. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, wie ist das eigentlich mit unseren Kirchen, mit unseren Gemeindehäusern, mit den Zentren, wie hier auch auf der Tannenhöhe. Wir brauchen solche Bethäuser. Das schätze ich auch sehr, dass es hier Menschen gibt, die regelmäßig beten, denen man auch Gebetsanliegen sagen kann. Und ich schätze das sehr, dass ich das ja weiß, viele Jahre, ich war in starken Herausforderungen, auch in der missionarischen Jugendarbeit, wusste ich, dass manche, die mich kannten, auch von Eidlingen, wirklich für uns gebetet haben. Das gibt Kraft. Die erste Gemeinde hat es ernst genommen, sich regelmäßig zum Gebet zu treffen. Es war nicht nur ein allgemeines Management. Es war nicht nur irgendwie eine Organisation einer Gemeindestruktur, sondern Gebet war entscheidend. Deswegen trafen sie sich um 3 Uhr nachmittags, 9. Stunde, zum gemeinsamen Gebet. Sicher, Petrus predigte dann auch, die Leute hörten ihm zu. Er war ja einer, der in Autorität etwas sagen konnte von Jesus, weil sie hatten ja noch kein Neues Testament, das muss man sich immer vorstellen. Das war schon eine andere Situation, als wir sie heute haben. Wir können die Geschichten lesen. Wir können darüber reden. Sie mussten sich diese Erfahrungen mit Jesus erzählen. Gebet. Darf ich mal fragen, was bedeutet dir eigentlich das Beten, das regelmäßige Beten? Hast du feste Gebetszeiten? Das hilft übrigens sehr. In der Jugendarbeit haben wir früher immer von der stillen Zeit am Morgen geredet. Entspricht natürlich nicht ganz so der Jugendkultur, aber viele haben es gelernt. Viele haben es gelernt, schon morgens den Tag mit Gebet zu beginnen. Dann bekommt der Tag einen ganz anderen Glanz. Martin Luther hat gesagt, ich möchte jeden Tag mit einem Dankgebet beginnen. Feste Gebetszeiten, morgens, mittags, abends. Das war im Judentum übrigens und ist bis heute unter den frommen Juden auch ganz klar geordnet. Das sind Rituale, die einem helfen, dass Beten nicht irgendwie so an den Rand gedrückt wird. Gebet ist eine große Chance, sich aus der Welt der Angst und der Nöte aufzumachen und zu Jesus zu gehen. Tun wir das regelmäßig. Das persönliche Gebet ist das eine, dass ich in der Stille oder auch zu Hause in meinem Zimmer persönlich bete, so wie es im Psalm 50, Vers 15 steht, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und will dich hören und du sollst mich preisen. Als ich Christ wurde damals, Schwester Erika hat es ein bisschen miterlebt, hatten wir überhaupt keine Ahnung, wie, also so habe ich es empfunden mindestens, wie Jugendarbeit, christliche, missionarische Jugendarbeit wirklich geschieht. Und deswegen haben wir da viel gelernt und uns regelmäßig getroffen in einem Privathaus. Und am Mittwochabend haben wir uns getroffen zum Gebetsabend. Das war ein ganz entscheidender Punkt. Beten lernen. Das Herz öffnen, ehrlich öffnen vor Jesus und auf Gottes Antwort hören. Das ist das eine. Aber das andere, das kann man auch im Judentum lernen und das ist auch eine große Hilfe, wenn wir immer wieder auch Psalmen beten. In den Synagogen der jüdischen Gemeinden gibt es ganz viele Regale mit lauter Gebetbüchern, wo man gemeinsam Gebete spricht. Und viele Lieder, die wir singen, sind ja Gebetslieder, die einem helfen, auch das Herz zu öffnen. Wenn es Schwierigkeiten im Gebet gibt oder wenn wir müde werden im Gebet, ist es eine große Hilfe, einen Psalm aufzuschlagen, den man vielleicht auch kennt, oder Psalm 23 oder andere, Psalm 122 oder andere Psalmen, und diese Psalmen mit der weltweiten Christenheit zu beten. Beten lernen, gemeinsames Beten. Jesus sagt, wenn zwei oder drei ringen in seinem Namen, dann will er uns erhören. Wir haben eine Gebetsliste zu Hause, meine Frau und ich. Und wenn wir morgens nach dem Frühstück uns Zeit nehmen zum Gebet, die Liste wird immer größer, dann sagen wir all die Menschen, unsere Familie, die vielen Enkel und auch Freunde. Wir haben jetzt einen Freund, der ist in schwerer Krankheit, relativ jung noch, auch als Pfarrer und Verkündiger, steht auf dieser Gebetsliste und wir bringen ihn jeden Tag vor Jesus. Mit einer inneren Gebetshaltung, so verstehe ich das eigentlich hier, gehen Petrus und Johannes hinauf in die Nähe Jesu, ins Haus Gottes. Und das finde ich nun spannend, die Gebetshaltung, sie wollen zum regelmäßigen Gebet, öffnet ihren Blick für den 40-jährigen Mann mit seiner Lebenstragik. Kein Glanz in seinem Leben, der Glanz bleibt ihm verborgen. Er bettelt um Almosen, ein paar Schekel, ein paar Münzen zum Überleben. Petrus und Johannes sehen diesen Bettler an. Darf ich mal so sagen, sie haben das von Jesus gelernt. Wenn Jesus einzelnen Menschen begegnet ist, dann hört man oft diesen Satz, Jesus sah ihn an. Das ist ein ganz wesentlicher Zug bei Jesus. Er sah sein Gegenüber an. Das heißt doch, Jesus gab dem, den er getroffen hat, ein Ansehen. Diesen Tippelbruder vor Jericho, Bartimäus oder die Frau am Jakobsbrunnen, er gibt seinem Gegenüber ein Ansehen. Der Bettler legt seine Scham ab, auch er erhebt den Blick und er hat nun eine Erwartung um Hilfe. So beginnt, liebe Freunde, echte Liebe, dass wir nicht nur schnell vorbeigehen am anderen, sondern dass wir Zeit verschenken. Zeit ist etwas, was ein hohes Gut ist, auch gerade in unserer Gesellschaft heute. Keiner hat mehr Zeit. Wer hat schon Zeit, richtig zuzuhören? Zeit, um den anderen zu verstehen, ernst zu nehmen. Liebe beginnt damit, dass wir ehrlich antworten. Und das hat ja Petrus getan. Wenn er sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Petrus gehörte und die erste Gemeinde gehörte nicht zur Oberschicht der Reichen, sondern was ich habe, das gebe ich dir. Was haben wir denn als Christen? Was können wir denn in unserer Welt einbringen? Paulus sagt einmal in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch Jesus Christus, der mir Kraft gibt. Nicht unsere Kraft bewegt die Welt, sondern die Kraft, die Jesus schenkt, macht mein Leben wirkungsvoll. Erika, erlaub mir bitte, dass ich von der Schwäbischen Alb nochmal erzähle. Ich war vor ein paar Wochen in Meidelstetten, das ist da so, komme auch jetzt in den nächsten Wochen wieder hin, in Bernloch, Meidelstetten. Und Meidelstetten war ein Ort, ein kleiner Ort eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner es da gibt, aber ein schwäbisches Dorf. Und da gab es eine Frau, ich war in ihrem Grab jetzt nochmal, Elsa, die hatte eine Liebe für junge Leute. Das zeigte sich natürlich auch am Essen. Auf dem Herd war immer was zum Futtern und junge Leute müssen ja immer futtern. Liebe, aber nicht nur darin, sondern es wird von ihr erzählt und sie hat es uns auch selber erzählt, dass sie den Tag, wenn sie alles angeschürt hat, morgens in ihrer großen Küche auf den Knien für die Menschen in ihrem Ort gebetet hat. Das tägliche Gebet um Aufbruch und Erweckung. Das hat diesen Ort verändert bis heute. Gebet öffnet den Blick der Liebe. Das ist das Erste. Eine zweite Bitte, Herr, bring uns in Bewegung. Stabilisiere unsere Beine durch deine herrliche Wunderkraft. Was ich habe, das gebe ich dir. Und das ist jetzt hochinteressant, was hier steht, da kommen wir nachher genauer drauf. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf, stand up und geh umher. Das Vertrauen, das Petrus hatte, das bewundere ich sehr. Er ergriff ihn bei seiner rechten Hand und richtete ihn auf. Was für eine Überraschung. Man kriegt nicht immer das, was man erwartet hat. Der Bettler hat Almosen erwartet, damit er sich wieder ein bisschen was zum Essen kaufen konnte. Sondern er bekommt viel mehr Heil, echte Heilung und Freude, inneren Frieden, weil er dem Namen Jesus begegnet, Heilung und festen Halt. Als ich das vorbereitet habe, fiel mir ein, dass ich vor vielen Jahren einmal ein spannendes Buch gelesen habe. Ich habe es dann nochmal antiquarisch gekauft. Und zwar wurde ich erinnert, das habt ihr bestimmt irgendwo in eurem Bücherschrank da hinten, wurde erinnert an Mary Vergese. Habt ihr den Namen irgendwo schon mal gehört? Mary Vergese, eine Ärztin in einer christlichen medizinischen Hochschule in Vellore in Indien. Sie forschte vor allen Dingen an der Lepra-Krankheit und war eine sehr begabte Handchirurgin und hat vielen Menschen geholfen, auch bei Rückenmarksverletzungen. Und sie hatte eine eigene Leidgeschichte. Als junge Frau ist sie durch einen Verkehrsunfall gelähmt im Rollstuhl gewesen. Diese begabte Ärztin. Sie hat gezweifelt. Sie hat mit Gott gerungen als Christin. Und dann berichtet sie als Christin und berühmte Ärztin: Oft bat ich um neue Füße, weil sie hat nichts mehr gespürt. Sie war im Rollstuhl. Aber sie bekam keine neuen Füße. Das Gebet war scheinbar vergeblich, aber sie bekam neue Hoffnung, neuen Lebensmut, Energie und Gottvertrauen. Sie hat später dann vielen Menschen geholfen in der ganz praktischen Chirurgie. Als gelähmte Frau konnte sie ihre Hände wunderbar einsetzen und auch hatte da eine besondere Begabung. Ihre Lebensgeschichte, und daran wurde ich erinnert, fasst sie so zusammen, voller Dank an Jesus: Um Füße bat ich und er gab mir Flügel. Flügel der Hoffnung. Der Gelähmte bekam mehr, als er erwartet hat. Er bekam Halt, er bekam Festigkeit in seinem Leben. Er konnte feste neue Schritte gehen. Was für ein Wunder. Und das dritte und letzte: Herr, bring mich in Bewegung, mach mir Beine durch deinen wunderbaren Namen. Ich möchte ihn bekennen und dich loben. Nicht die beiden Apostel sind die Macher, so fühlen wir uns ja manchmal, auch in der christlichen Gemeinde, dass wir irgendwas gestalten und meinen, wir können was bewegen. Nein, von uns aus allein nicht. Sondern wir brauchen die Kraft von Jesus. Es geht nicht um Menschenverherrlichung, sondern es geht um den Mensch gewordenen Sohn Gottes. Er bringt Gottes Heil in unser Alltagsleben hinein. In keinem anderen ist das Heil als allein in dem Namen Jesus. Er hat Kraft. Wir werden nachher miteinander das Lied singen, das ich ehrlicherweise schon lange nicht mehr angestimmt habe, weil irgendwie ist es so ein bisschen Hintergrund gerückt. Aber es hat eine ganze Generation geprägt, dieses Lied: Jesu Name nie verklinget. Ewig wird es bestehen. Die punktuellen Heilungswunder sind ein einzigartiger Hinweis auf die Rettung des Menschen aus der Verlorenheit und das Geschenk des ewigen Lebens. Das ist das Bekenntnis von Ostern. Er hat den Tod und die Todesmächte überwunden. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf, geh umher. Der Gelähmte sprang umher wie ein fröhliches Kind. Ich habe die große Chance, oder wir haben die Chance, in unserem Alter zusammen mit unserem jüngeren Sohn zu leben und seiner kleinen Familie. 3 Kinder, 4, 2 und ein Vierteljahr. Und wenn man diese Kinder im Aufwachsen nochmal so miterlebt, unsere Enkel, dann kommt man in Staunen über ihre Fröhlichkeit und das, was sie entdecken im Leben. Der Name Jesus ist das Bekenntnis unseres Glaubens. Ist hochinteressant. Diese kurze Aussage, ihr könnt sie nochmal unterstreichen in eurer Bibel, ist eine Form des Glaubensbekenntnisses. Da steckt enorm viel drin. Jesus, der Retter, der Heiland, ist der Name, Jesus. Christus, der Gesalbte, der König, der Messias. Und dann steht extra dahinter, aus Nazareth. Das zeigt, Gott kommt in unsere Welt durch Jesus hinein, auch heute. Er bringt Gottes Heil zu jedem von uns. Und darauf können wir uns verlassen, auch in der kommenden Woche. Was uns auch belastet, was uns bewegt. Jesus ist der, der Kraft hat. Gelobt bist du, mein Herr. Es ist mein Wunsch, dass Jesus uns heute in Bewegung bringt, in welcher Altersphase wir auch sind. Dass er uns in Bewegung bringt zum Beten. Dass wir die Chance vielleicht wieder ganz neu entdecken, die Kraft des Gebetes zu leben. Es ist mein Wunsch, dass wir in Bewegung kommen im Vertrauen auf seine Kraft. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dass wir in Bewegung kommen, Jesus zu loben. Dass wir das richtig sehen, das ist auch mein persönlicher Wunsch. Das soll die Grundmelodie unseres Lebens sein, Gott zu loben. Das spüren Menschen sofort. Ob hier ein Gegenüber ist, wo man spürt, da ist Hoffnung da. Da ist Dankbarkeit da. Da kann man loben und andere anstecken. Wir sollen in Bewegung kommen zum Beten, zum Vertrauen und zum Loben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen jetzt beten, auch Fürbitte tun. Wer kann denn, lade ich ein, aufzustehen, nur wer kann. Und zwar einfach in der Haltung der Ehrfurcht vor dem lebendigen Herrn. Herr, dass wir dich kennen dürfen, ist ein Riesengeschenk. Du hast uns das Herz geöffnet und du hast uns deine Kraft gezeigt. Herr, gib, dass wir bei dir bleiben und dass wir jeden Tag uns auf dich ausrichten und von deiner Kraft leben. Du weißt, wie dringend wir in unserer Welt Liebe brauchen. Liebe zu den Menschen, mit denen wir zusammen sind, mit denen wir zusammen arbeiten, mit denen wir zusammen leben, unsere Familien, du kennst sie, du kennst die Kinder und jungen Leute. Herr, ich möchte dich bitten, dass viele dich entdecken. Herr, erwecke du dir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die deinen Namen laut ausrufen, auch in unserer Welt. Herr, ich danke dir für die weltweite Gemeinde. Überall hast du deine Leute. Herr, und deshalb sind wir hineingenommen in die weltweite Christenheit. Viele müssen für ihren Glauben viel riskieren, leiden, Anfechtungen erleben. Herr, steh ihnen bei und zeige deine Kraft. Und dann begleite uns mit deiner Hoffnung, auch in die kommenden Tage. Gib uns die Kraft, die wir brauchen und die wir weitergeben können. Wir danken dir, dass du mit uns gehst. Und alles, was uns ganz persönlich bewegt, wollen wir hineinnehmen in das Gebet, das du uns erlaubt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sit down, please.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir sind nicht die Macher. Wir müssen das nicht sein. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir laden Sie gerne heute Abend zu einem Klavierkonzert mit Frau Schirinova ein um 19 Uhr. Dann wird auch am nächsten Sonntag wieder Gottesdienst sein. Da ist dann auch Ulrich Parzani eine Woche bei uns. Und wir haben ja Muttertag, haben wir schon gehört. Und da Vatertag bei uns immer nicht extra gefeiert wird, dürfen heute beim Ausgang alle auswärtigen irdisch-leiblich-geistlichen Väter und Mütter ein Bibelwort und zwei Schokolädler mitnehmen. Und ich habe auch Herrn Stäbler gebeten, noch was zum Opfer zu sagen.
Stimmt, man kann ja auf ganz unterschiedliche Weise Gott Danke sagen für das, was er Gutes an uns tut. Auch mit einem fröhlichen Opfer, so steht es ja in der Bibel auch. Und wir wollen diese Opfergabe einsetzen für missionarische Arbeit, die wir weltweit auch unterstützen und besonders begleiten. Und da liegt jetzt uns wieder ganz stark auch die Arbeit, die wir gesehen haben in Südafrika und Namibia auf dem Herzen. Weil es ist so, darf ich es mal so sagen, viele, die in der Waisen-Community sind, ich kann es jetzt nicht tiefer erklären, aber sind zum Teil weit weg von christlichen Inhalten gekommen. Und da muss missionarische Arbeit geschehen und ich freue mich darüber, dass der neue Bischof in Namibia das will, auch in der Jugendarbeit. Sie haben jetzt jemand Neues berufen aus Unterweissach für diese Arbeit, dort eine missionarische Jugendarbeit unter Martin Frische, auch in der Stadtmission in Südafrika, hat genau dieselbe Anliegen. Und das wollen wir in den nächsten Monaten besonders unterstützen. Und wenn ihr da mithelft, sind wir sehr, sehr dankbar. Danke für euer Opfer. Wir wollen noch um den Segen Gottes bitten. Wenn Sie können, sonst dürfen Sie auch gern sitzen bleiben. Wir wollen keine Turnübungen machen, so immer Gottesdienst. Wenn Gott uns segnet, dann spricht er sein großes Ja in unser Leben hinein. So segne dich der lebendige Gott, der dich geschaffen hat und Ja zu dir sagt. Es segne dich Jesus Christus, der dich erlöst hat und der dir seinen Frieden schenkt. Es segne dich der Heilige Geist, der Gemeinschaft stiftet und der uns eine lebendige Hoffnung gibt. So geht nun hin, auch in die kommende Woche, als Gesegnete im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.